Ich bringe natürlich auch einen Gruß mit aus der Berggemeinde und freue mich, hier unter euch zu sein und euch mit dem Wort zu dienen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Predigt heute kommt aus Psalm 51 und ich lade euch ein, Gottes Wort aufzuschlagen, damit wir gemeinsam sein Wort lesen können. Psalm 51. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Dem Vorsänger ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte, nach der Größe deiner Erbarmungen, tilge meine Übertretungen. Wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich kenne meine Übertretungen und meine Sünde ist beständig vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und ich habe getan, was böse ist in deinen Augen, damit du gerechtfertigt wirst, wenn du redest, für rein befunden, wenn du richtest. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Gefallen an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Hyssop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Ungerechtigkeiten. Schaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in meinem Innern einen festen Geist. Verwirf mich nicht von dem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und mit einem willigen Geist stütze mich. Lehren will ich die Übertreter deine Wege und die Sünder werden zu dir umkehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge jubeln, preisen deine Gerechtigkeit. Herr, tu meine Lippen auf und mein Mund wird dein Lob verkünden. Denn du hast kein Gefallen an Schlachtopfern, sonst gebe ich sie. An Brandopfern hast du kein Wohlgefallen. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Tu Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfer und Ganzopfern. Dann wird man Stiere opfern auf deinem Altar. Wie gehst du damit um, wenn dich jemand konfrontiert und dir sagt, dass du etwas falsch gemacht hast? Es ist dir bestimmt sehr unangenehm. Man schämt sich, fühlt sich schuldig, eventuell sogar angegriffen. Man denkt, die andere Person hat etwas gegen einen. Daher tendieren wir dazu, zurückzuschießen. Mit Erklärungsversuchen, Ausreden oder sogar Gegenangriffe. Den meisten Menschen gefällt es gar nicht, wenn sie zurechtgewiesen werden. Es hat etwas mit unserem Stolz zu tun, dass es uns schwerfällt, Fehler einzugestehen und anzuerkennen, dass man etwas falsch gemacht hat. Es tut uns jedoch gut, wenn Gott uns mit unserer Sünde konfrontiert, dass wir in Demut so reagieren, wie David es in diesem Psalm tut. Lass uns daher diesen Psalm unter der folgenden Überschrift betrachten. Wenn Gott dich mit deiner Sünde konfrontiert. Da wollen wir uns drei Punkte anschauen. Also wenn Gott dich mit deiner Sünde konfrontiert, dann erstens bitte von Herzen um Vergebung. Das sind die Verse 1 bis 9. Zweitens, wenn Gott dich mit deiner Sünde konfrontiert, dann bitte um Wiederherstellung deines Herzens. Das sind die Verse 10 bis 14. Und drittens, wenn Gott dich mit deiner Sünde konfrontiert, dann gib Gott dein ganzes Herz. Das sind die Verse 15 bis 21. Und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, aber in allen drei Punkten geht es ums Herz. Denn das ist, wo sich alles häufig abspielt. Sprüche sagt, über alles behüte dein Herz, denn davon geht das Leben aus. David versteht das Gewicht der Sünde. Er weiß, bleibt die Sünde bestehen, kann er nicht in der Gegenwart Gottes bleiben. Sünde ist also eine Frage von Leben und Tod. Wenn Gott uns mit unserer Sünde konfrontiert, geht es ihm nicht darum, uns bloßzustellen, uns runterzudrücken. Es geht ihm um unser Herz. Wie soll ich reagieren mit der begangenen Sünde? Nach was soll mein Herz sich sehnen, damit es nicht sündigt? Und wie kann ich mein Herz davor bewahren, falsche Wege einzuschlagen? Diese drei Fragen liegen zugrunde der drei Punkte. Aber bevor wir uns diese drei Punkte anschauen, kommt zuerst die Konfrontation mit der Sünde. Also wenn Gott dich mit deiner Sünde konfrontiert. Die ersten zwei Verse geben den Autor und den Anlass des Psalms vor. Es ist ein Psalm Davids. Und zwar hat er diesen Psalm aufgeschrieben, kurz nachdem der Prophet Nathan zu ihm kam als Gottes Sprachrohr und ihn mit seiner Sünde konfrontierte, die er mit Bathseba begangen hatte. Diese Geschichte finden wir in 2. Samuel, Kapitel 11. Aber wie kam es dazu, dass David diese Sünde begangen hatte? Am Anfang des Kapitels in 2. Samuel berichtet uns die Bibel, dass David anstatt mit seinem Heerführer Joab und seiner ganzen Armee aufs Kriegsfeld zu gehen, wie er es hätte machen sollen, in Jerusalem zurückblieb. Viele verbinden die Ursache der Sünde mit dieser Fehlentscheidung und ziehen dann auch oft Parallele zu ihrem Leben und fragen sich, welche Fehlentscheidung habe ich gemacht, dass ich diese Sünde begangen habe? Und man könnte sicherlich oberflächlich gewisse Verbindungen finden. Wir leben auch in einer Welt, in der das Tun-Ergehen-Prinzip als Teil der Grundstruktur von Gott gegeben ist. Wenn du zu deinem Fleisch sähst, wirst du zu deinem Fleisch ernten. Wenn du dem Geist sähst, wirst du dem Geist ernten. Jedoch kommen solche Fehlentscheidungen oft aufgrund einer Schieflage des Herzens vor. Man müsste sich also die Frage stellen, was hat David bewegt, sich dafür zu entscheiden, nicht mit aufs Kriegsfeld zu gehen? War er des Kämpfens satt? Wir wissen, dass er viele Kriege als König gekämpft hatte. Sogar vor er König wurde, hat er viele Kriege gekämpft. Geschweige denn von mindestens 4 Jahre Flucht vor dem König Saul. War es für ihn nur wieder einmal ein Krieg, in den er ziehen musste? War er gestresst von all den Kriegen, die er schon hatte und hatte vielleicht der Alltagstrott von den Pflichten mit seinem Amt als König, die einhergehen, ihn eingeholt? Wonach suchte er, dass er glaubte, er könnte es bekommen, indem er zu Hause blieb? Könnte es Ruhe gewesen sein? Ich denke, die Schrift weist uns darauf hin und wir werden es auch gleich sehen, dass Ruhe tatsächlich vielleicht das Größte war, was der David hier suchte. Aber wie sieht es bei dir aus? Wonach sehnst du dich? Was ist es, dass du so tief in deinem Herzen willst, dass du Entscheidungen triffst, die dich aber dann zur Sünde verleiten? Kann es nicht sein, dass auch du dich nach Ruhe sehnst? Ruhe von all dem, was um dich herum los ist. Ruhe vom Stress des Alltags. Ruhe von der Herausforderung, mit der du dich beschäftigst. Ruhe von all den Gedanken und Sorgen und Unsicherheiten, die es gibt in unserer heutigen Zeit. Ruhe von dem Kampf, der in unserem Inneren stattfindet. Ruhe von Enttäuschungen. Ruhe davon, es anderen irgendwie beweisen zu müssen. Sehnst du dich einfach manchmal auf Pause drücken zu können? Wir bekommen einen kleinen Hinweis darauf, dass David sich nach Ruhe sehnte in Vers 20. Wenn er Gott bittet, dass er die Mauern Jerusalems aufbaue. Das Bild ist, dass die Stadt, wenn die Mauern nicht aufgebaut sind, den Feinden ausgeliefert ist. Aber wenn die Mauern aufgebaut sind, dann ist Sicherheit und Schutz gegeben und dann ist Frieden und Ruhe in der Stadt, dass sie dann auch nicht mehr zwingend in den Krieg ziehen müssen. Wir bekommen aber auch einige Hinweise oder Indizien, dass David sich nach Ruhe sehnt in der Erzählung, die in 2. Samuel steht. Und zwar an dem steht es, dass er am Abend aufstieg von seinem Lager und auf dem Dach spazieren ging. Gewöhnlich legt man sich abends hin, aber David steht abends erstmal auf. Also hat er sich irgendwie tagsüber sehr wahrscheinlich ausgeruht. Und dann macht er diesen Spaziergang auf dem Dach. Oft sind ja Spaziergänge, wie wir es heute auch wissen, zur Entspannung, vielleicht auch zum Reflektieren. Vielleicht hat er sich beschäftigt, was ist es, das ich will? Es ist so wie am Ende von einem Tag, wenn wir auf der Veranda oder auf dem Balkon uns hinsetzen, tief durchatmen und irgendwie dann zur Ruhe kommen wollen. Aber dann in dieser Zeit, wo er auf dem Dach rumläuft, blickt er über die Dächer der Stadt und seine schweifenden Augen bleiben bei einem Haus stehen, wo sich eine Frau auf dem Dach badet. David findet sie schön und erkundigt sich, wer sie sei. Ihm wird gesagt, dass es Bathseba ist, die Frau Urias. Und von diesem Moment an geht es nur noch bergab. Er lässt sie zu ihm rufen. Ihr Mann, der Uria, ist zurzeit auf dem Kriegsfeld, wo der David hätte sein sollen. David vergewaltigt sie quasi. Bathseba gibt ihm dann Bescheid, dass sie schwanger ist. David will das irgendwie vertuschen und er ruft den Uria zurück vom Kriegsfeld, dass es so aussehen würde, als wäre er zu Hause gewesen, als die Bathseba schwanger wurde. Aber dieses Vertuschen funktioniert nicht. Und als er merkt, dass dieses Vertuschen nicht funktioniert, sorgt er dafür, dass Uria umgebracht wird, um so rechtmäßig Bathseba als seine Frau zu nehmen. Der Prophet Nathan wird von Gott zu David geschickt, circa 9 Monate danach, um ihn mit dieser Sünde zu konfrontieren und auch die Folgen dieser Sünde anzukündigen. Und zwar, dass dieses Kind, das gezeugt wurde, sterben müsste. David, der gedacht hatte, dass er davon gekommen ist, steht jetzt schuldig vor Gott und anderen Menschen. Er wurde ertappt, aber nicht, wie wenn man sich erschreckt, wenn jemand einen beim Kühlschrank erwischt, wenn man die letzte Müllermilch nimmt. Nein, er steckte tief im Dreck. Er hatte mindestens 3 von den 10 Geboten gebrochen. Er hat die Frau seines Nächsten begehrt. Er hat Ehebruch begangen. Und er hat ermordet. Abgesehen davon hat er sein Amt als König auch vernachlässigt. Er war nicht als König mit in den Krieg gegangen, wie er hätte es tun sollen. Durch sein Verhalten schafft er ein Umfeld, das für das Volk Unsicherheit schaffte, die eigentlich zu ihm blickten für Schutz und Geborgenheit. Er setzte das Leben einer ganzen Abteilung aufs Spiel, um den Uria umzubringen. Und dann ist er so dreist, als wäre nichts passiert und setzt sich als Richter über jemanden anders, der im Gleichnis vom Nathan das Lamm von jemand anders genommen hatte und spricht die Todesstrafe über ihn aus. Jetzt steht er da, bloßgestellt, die geheime Sünde wurde ans Licht gebracht. Davids Hände sind voll Blut. Die Schuld, die er meinte, einigermaßen ins Schach zu halten, bricht auf ihn ein. Sein Herz sank in dem Moment, als Nathan diese Worte sprach: Du bist der Mann. Mit diesen Worten kam ein Bewusstsein der Last dieser Schuld auf David. Und das Gewicht dieser Schuld wurde dem David sehr bewusst. Und das ist der Grund, wieso er so reagiert, wie es auch beschrieben wird im 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 13, wo David dann zu Nathan sprach: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Also wenn Gott dich mit deiner Sünde konfrontiert, und das bringt uns jetzt zum ersten Punkt, dann bitte von Herzen um Vergebung. Mit von Herzen um Vergebung zu bitten, meine ich hier nicht, dass wir noch mit mehr Eifer beten müssten oder nochmals für diese Sünde um Vergebung bitten müssen, die wir schon 100-mal vor Gott gebracht haben, sondern ein Bewusstsein zu haben von deinem Fehler. Nicht wie du es beurteilst, sondern wie Gott es beurteilt. Nicht nur, oh, ich habe mal diesen Fehler gemacht, sondern den Ausmaß der Tat zu erkennen und dafür um Vergebung zu beten. David schreibt nicht die sündhafte Taten im Detail in diesem Psalm auf, wo dieser Psalm ja eigentlich ein Bußgebet ist. Auch wenn in Vers 14 dann erwähnt wird, dass seine Hände voll Blut sind. Und somit gibt Gott uns ein Gebet, das wir auf verschiedenen Sünden anwenden können, wenn er uns mit unserer Sünde konfrontiert. Auch wenn das genaue Nennen von Sünden wichtig ist und wir das nicht vergessen sollten, ist es hier dem David bewusst, dass es ein viel tieferes Problem gibt. Die Sünde steckt viel tiefer als die Frucht, die sie gebar in seiner Sünde mit Bathseba. Oft bekennen wir nur die Sünden, die wir als Frucht sehen, aber wir kennen nicht ihre Wurzel. Und der Grund dafür ist oft, weil wir die Heiligkeit Gottes und seine Person nicht erkennen, gegen den wir gesündigt haben. Bei der Sünde ist nicht die einzelne Tat im Vordergrund, was die Strafe dann fordert, sondern gegen wem wir gesündigt haben, nämlich gegen die höchste Majestät des Himmels, die Heiligkeit Gottes, der ewig ist und darum uns auch eine ewige Strafe zutreffen würde. Aber oft, warum wir auch nicht unsere Sünde als solches bekennen, ist, weil wir uns der Folgen der Sünden uns nicht bewusst sind. Zum Beispiel, in der Sorglosigkeit betrunken Auto zu fahren, merken wir vielleicht nicht, was dieser Unfall dann dazu führen würde, dass eine Mutter stirbt und das Kind dann allein zurückbleibt, die dann mit diesem Verlust aufwächst und es immer wieder vor Augen hat, dass ihr Unrecht getan wurde. Oder wir sehen nicht, welche langfristige Folgen es hat, nicht für die Familie da zu sein, indem wir vorziehen, mehr Stunden im Büro zu verbringen und dadurch die Beziehung zu den Kindern, zum anderen Partner, vielleicht doch nicht so gesund heranwächst, wie es heranwachsen sollte. Also oft bekennen wir die Sünde nicht, weil uns die Folgen nicht bewusst sind. Und wir bekennen dann nur oberflächlich die Tat, die wir begangen haben. Aber es geht nie tiefer als die Taten. Und wir sprechen nie das Herz an. Darum ist es interessant zu sehen, wie David sein Sündenbekenntnis hier beginnt. Und zwar mit einer Erkenntnis, vor wer er diese Sünde begangen hat. Und zwar vor Gott selbst. Selbst in diesem Bußpsalm ist David nicht auf seine Sünde fokussiert, wie oft wir fokussiert sind auf unsere Sünde, wenn es um Sündenbekenntnis geht, sondern er ist auf Gott fokussiert. Er hat Gottes Wesen im Blick. Er weiß, dass Gott gnädig, gütig und barmherzig ist. Diese Erkenntnis ist zugleich das, was ihn auch zum Bekennen seiner Sünde führt. Er weiß, dass er nichts machen kann, um sich zu entlasten. Es gibt keine Menge an Geld, die dieses Problem lösen könnten. Keine Stunden von Unterhaltung, die dieses Problem in völliger Vergessenheit drängen können. Keine Menge an Promille, die diese Scham ertränken könnten. Das Einzige, was ihm bleibt, der Einzige, zu dem er gehen kann, ist Gott. Er ist der Einzige, der ihn völlig reinwaschen kann, der ihn reinigen kann, und darum bittet er Gott, dass er das auch tut. Wenn wir unsere Sünden von Herzen bekennen, dann ist es vor allem wichtig zu erkennen, vor wem wir gesündigt haben und vor wem wir unsere Sünden bekennen. Und zwar einen gnädigen, gütigen, barmherzigen Gott. Als nächstes gesteht David ein, dass er im Unrecht steht. Er steht zu seiner Sünde. Vers 5. Er ist sich seiner Sünde bewusst und auch konkret, was er getan hat. Diese Sünde ist nicht etwas, das er irgendwann getan hat und jetzt liegt es einfach hinter ihm. Nein, sie ist ständig vor seinen Augen. Vor anderen hat er es vielleicht verbergen können, aber jedes Mal, wo er Bathseba sah, wusste er oder musste er an diese Sünde denken. Jedes Mal, wo er seine Soldaten sah, vielleicht jedes Mal, wo sie in den Krieg zogen, musste er an Uriah denken, den er ermordet hatte. Und in Vers 6 zeigt sich, dass er von Herzen um Vergebung bittet. Er sagt nämlich, gegen dich allein habe ich gesündigt. Er wollte Gott nicht nur um Vergebung bitten, damit die zwischenmenschlichen Beziehungen wiederhergestellt würden, damit er geheilt wird und alles im Leben wieder in Ordnung ist, weil er die Konsequenzen dieser Sünde dann fürchtete. Nein, er bittet um Vergebung, weil er erkannt hatte, dass seine Sünde ihn von Gott trennte. Und mit diesem aufrichtigen Geständnis sagt er: Gott, das sage ich dir und ich bin bereit, das, was du über diese Sünde urteilst, dein Urteil, den du sprichst, dass dieser Urteil gerecht ist. Ich bin bereit, die Konsequenzen zu tragen. Vers 6b, damit du gerechtfertigt wirst, wenn du redest. Gott ist nicht ein Sünder, der irgendwie gerechtfertigt werden muss. Gerechtfertigt sein oder zu rechtfertigen ist ein juristisches Begriff. Es bedeutet, ein Urteil zu sprechen, wodurch zum Ausdruck kommt, dass alles rechtens ist. Die Strafe, die gefordert wird, wird bezahlt. Aber gegen einen heiligen Gott, der ewig ist, kann keine Strafe, die ein Mensch trägt, je genügend sein. Aber David weiß und hofft auf die Verheißung von dem Messias, der kommen wird, der diese ewige Strafe tragen wird. Und David sagt, das, was du richtest, wird gerechtfertigt sein für mich. Ich habe kein Recht darauf, dass du gnädig bist. Du schuldest mir nichts. Das Einzige, was ich verdiene, ist deine Strafe. Ist uns unsere Sünde so bewusst, wie sie es David war? Ist unsere Sünde vor unseren Augen? Oder reden wir es oft klein vor Gott? In unsere Bitten um Vergebung verharmlosen wir die Sünde. Oder stehen wir zu unserer Sünde? Meinen wir vielleicht, die Schuld sogar auf irgendetwas oder irgendjemanden anders zu schieben? Vielleicht sogar selbst auf die Sünde? Das könnten wir auch fast meinen, ist, was David in Vers 7 zum Ausdruck bringt, wenn er sagt, dass er in Sünde empfangen und geboren wurde. Aber David ist weit davon entfernt, die Schuld auf die Sünde zu schieben. Und dann zu sagen, ich kann doch nichts dafür, ich bin so geboren. Und es gibt bestimmte Sünden, die Gebrauch machen von dieser Ausrede, aber ich bin doch so geboren. Die Sünde ist nicht schuld, dass wir gesündigt haben, sondern wir haben gesündigt, weil unser Herz am falschen Platz war, weil wir Sünder sind. David ist hier voll bewusst von der Verdorbenheit des Menschen. Der Mensch ist nicht grundsätzlich gut, wie es die Gesellschaft meint. wie es in so vielen Filmen, Serien, Liedern oder Talkshows vermittelt wird. Der Mensch ist seit dem Sündenfall von Grund auf böse. Sein Herz ist immer dazu geneigt, das Böse zu tun. Wir werden nicht neutral geboren, ein weißes Blatt, auf dem dann Sünden dann geschrieben werden. Nein, unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche, unser Verlangen, unsere Begierden, unser Wille, ja, unser Wille ist böse. Und Gott sucht nicht Menschen, die ein gutes Leben äußerlich führen. Nach außen alles schön und sauber, freundlich, man gibt auf anderen Acht. Nein, Vers 8, Gott will, dass unser Herz rein ist. Es ist uns bewusst, dass es nicht um oberflächliche Sünden geht, sondern um unser Herz. Das macht Jesus auch deutlich, als er in der Bergpredigt dann auch die 10 Gebote nimmt und es auf Herzensebene anwendet, wo das Volk damals vielleicht nur auf das Äußerliche geachtet hatte. Und dann schließt der David die Bitte um Vergebung mit 2 Bildern ab, die zum Ausdruck bringen sollen, dass er einfach rein werden will. Das ist so wie im Sommer, wenn man Eis essen geht und das Eis schmilzt und läuft auf die Hand und man läuft durch die Stadt und man sucht irgendwo Wasser, dass man hauptsächlich dieses eklige, peppige Zeug von der Hand wegbekommt. Vers 9, wo es von Hyssop die Rede ist. Das ist ein Schwamm, eine Pflanze, die so schwammartig ist, das ganz viel Wasser aufsaugen kann, die in verschiedenen Ritualen, Reinigungsritualen im Alten Testament verwendet wurden, zur Besprengung. Es wurde sogar auch verwendet, um Jesus Essig am Kreuz zu geben. Also mit diesem Bild von Hyssop will er einfach mal, ich will rein werden, wasche mich, so wie Hyssop quasi verwendet wurde, um Reinigungsrituale durchzuführen. Aber dann auch noch diesen Wunsch, wasche mich, und ich weißer sein werde als Schnee. Also die Bitte um Vergebung. Aber was kommt danach? Was kommt nach der Bitte um Vergebung? Das führt uns zum zweiten Punkt. Wenn Gott dich mit deiner Sünde konfrontiert, dann bitte um Wiederherstellung deines Herzens. Die Verse 10 bis 14. David hat seine Sünde bekannt und bittet jetzt, dass Gott sein Herz wiederherstellt, aufrichtet und ermutigt. Der Rahmen für diesen Teil bildet das Wort Freude, einmal in Vers 10 und einmal in Vers 14. Also das Ziel ist, dass das Herz sich wieder freut, was jetzt niedergeschlagen ist, was unterdrückt ist unter der Last der Sünde. David drückt in Vers 10 aus, dass er, was er von Gott erhofft, und sagt auch, was sein Herz jetzt dringend braucht. Wir hatten gesehen, dass David durch das Aufdecken der Sünde jetzt die Last seiner Sünde verspürt. Sein Herz ist bedrückt, er fühlt die Schuld und das, was sein Herz jetzt braucht, sind nicht nochmal harte Worte, die nochmal zeigen, dass er was falsch gemacht hat, ihn wieder verurteilen und dadurch die Last erschweren, sondern er braucht Worte, wo er merkt, wie die Last, die er hatte, hinweggenommen wird, wo er wieder aufgerichtet laufen kann, mit Freude erfüllt und man diese Freude sieht. Sprüche 16, Vers 24 sagt, freundliche Worte sind wie Honigseim, süß für die Seele und heilsam für das Gebein. Wir kennen es vielleicht, wenn uns es richtig schlecht geht an einem Tag und wir sind richtig demotiviert und dann kommt irgendjemand, ob es auf der Arbeit ist oder ob es in der Schule, egal wo, und es sagt etwas, das uns irgendwie verletzt. Oder zeigt uns auf, dass wir irgendeine Aufgabe nicht richtig gemacht haben. Und dann gehen wir nach Hause und da sagt jemand von der Familie auch etwas, das nicht so passt. Und wir werden noch weiter gekränkt, noch weiter gedrückt und wir ziehen uns eher dann zurück. Aber dann sagt vielleicht irgendjemand nur ein schönes Wort, ein ermutigendes Wort und es schmilzt unser Herz. Wir fühlen uns warm und kommen wieder raus. Die Worte, die David hören will, sind die Worte, welches der Herr Jesus Christus selbst sagte in Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. David sagt Gott, wie es um seinem Herzen geht. Mein Herz braucht jetzt nicht eine weitere Lektion, die mir sagt, was ich falsch gemacht habe. Mit anderen Worten, du böser, böser Sünder, wie konntest du, der du der König Israels bist, diese Sünde begehen? Sondern, ja, du hast gesündigt, aber komm zu mir, ich vergebe dir gerne. Meine Gnade ist auch für diese Schuld nicht zu klein. Er ist sich dessen bewusst, dass diese Sünde die Beziehung zu Gott betrübt hat, dass dadurch etwas zwischen ihm und Gott steht. Und darum in Vers 11 bittet er, dass Gott das ausführt, was dazu führen würde, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Er bittet, dass Gott sein Angesicht von seinen Sünden verbirgt. Das ist quasi so positiv formuliert, dass Gott sich abwendet von der Sünde. Und das Gegenteil finden wir in Vers 13, wo es darum geht, dass Gott sein Angesicht nicht vor David sich entzieht. Also wenn unsere Sünde vor Gottes Angesicht sind, dann können wir nicht Gemeinschaft mit ihm haben, dann kann er nicht Gemeinschaft mit uns haben. Und er müsste sein Angesicht von uns abwenden. In einem Lied heißt es, Herr, wer kann bestehen, wenn du vorhältst seine Schuld? Die Liedzeile greift auf Psalm 130,3 auf. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Und Jesaja erlebt Ähnliches, als er in der Gegenwart des dreimal heiligen Gottes stand in Jesaja 6 und sprach, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Der einzige Weg, wie das stattfinden kann, dass die Gemeinschaft wiederhergestellt wird, ist, dass Gott sich abwendet von unserer Sünde und sein Angesicht nicht von uns abwendet. Und das kann er tun, weil er sein Angesicht von Jesus Christus abwandte und sein Angesicht nicht vor der Sünde, die auf Jesus Christus lag, sich abwandte und darum Jesus Christus die volle Strafe tragen musste. Und in der Mitte von diesen Versen, die umrahmt sind von Freude und dann vom Verbergen vom Angesicht und des Nicht-Verwerfen vor dem Angesicht, steht Vers 12. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Innern einen festen Geist. David bittet Gott, führe mein Herz wieder dahin, wo es sein sollte. Lass mein Herz auf der grünen Aue weiden, zu der du mich geführt hast. Ich will nicht mehr nach Ruhe suchen bei anderen Sachen oder von anderen Sachen, sondern ich will in der Ruhe bleiben, zu der du mich geführt hast. Schenke es doch, dass mein Herz nicht wieder wandert, sondern feststeht in dir. Und das ist ein Gebet, das wir alle jeden Tag sprechen können. Wir sind so schnell von so vielen Sachen abgelenkt, dass wir nach Ruhe außerhalb von Gott suchen. Und wir meinen, wir könnten es in so vielem finden und das Angebot in dieser Welt ist sehr groß, von Unterhaltung zu Besitz zu Vergnügungen. Aber diese Dinge bieten keine bleibende, wahre Ruhe. Aber es ist oft die Suche nach Ruhe, die uns dazu führt, dass wir sündigen, indem wir die Ruhe in diesen Sachen suchen, anstatt sie in Gott zu suchen. Weil unser Herz so schnell wandert, ist das etwas, das Gott tun muss, unser Herz festmachen in ihm. Wir können uns selbst kein reines Herz schaffen, das bei ihm bleibt. Und Jesus macht es in der Bergpredigt auch deutlich, wo es um das Herz und die Begierden geht, wo er über Geld und Besitz spricht. Er kennt die Anziehungskraft, die Geld auf unsere Herzen hat, sodass wir dem Geld mehr Vertrauen schenken statt Gott. Meinen, dass wir dann Sicherheit haben und zur Ruhe kommen können, wenn wir bloß genügend Geld haben, genug finanziell gesichert sind. Und darum warnt er, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ist dein Schatz das Geld, wird dein Herz nicht auf die Ewigkeit ausgerichtet sein. Ist dein Schatz Jesus Christus selbst, wird auch dein Herz auf dem Himmel ausgerichtet sein. Jesus gebraucht dabei einen interessanten Vergleich. Das Auge ist das Licht des Leibes. Mit anderen Worten, worauf du deinen Fokus richtest, dahin gehen auch deine Taten. Und dahin wird auch dein Herz hingehen. Darum brauchen wir Augen, die erleuchtet und auf Jesus Christus ausgerichtet sind. Nicht dunkel und auf das, was in der Welt meint, uns irgendwie Ruhe zu geben, fixiert sind. Wir brauchen einen klaren Blick auf Jesus. Und somit kommen wir zum dritten Punkt. Wenn Gott dich mit deiner Sünde konfrontiert, dann gib Gott dein ganzes Herz. Die Verse 15 bis 21. Und das bildet quasi das Ziel des Sündenbekenntnisses und der Wiederherstellung. Und hier bekommen wir auch die Antwort, wie wir unsere Ruhe in Gott suchen können und was uns davon abhält, zu sündigen. In diesen Versen schildert David ein Bild, das Gott völlig hingegeben ist. Ein Leben, das Gott völlig hingegeben ist. Er selbst hat den gerechten Gott begegnet, aber ihn auch als einen gnädigen Gott erfahren. Und das treibt ihn dazu, anderen Sündern auch dorthin zu führen. Er will sich einsetzen, dass auch andere dorthin kommen, ihre Ruhe in Gott zu suchen und nicht bei den anderen Sachen und somit immer wieder sündigen. Ein Mensch, der erlebt hat, wie Gott seine Sünden vergibt und die Schuld nicht anrechnet, das ist ein Mensch, dessen Herz mit dem Lob Gottes erfüllt ist. Er liebt es, von dem, was Gott getan hat, zu reden, es anderen zu erzählen und von ihm zu singen. Es ist kein Wunder, dass wir so viele Psalmen von David haben. Ein Mann, der erfahren hat, wie gnädig, gütig und barmherzig Gott ist und ihn als Retter immer und immer wieder erfahren durfte. Verbringen wir unser Leben damit, anderen von Gott zu erzählen? Sind wir seine Sache hingegeben, ihm und seine Wege allen Menschen bekannt zu machen? Sind unsere Herzen ungeteilt darauf gerichtet, sein Reich zu bauen? Oder wollen wir unser Leben lieber so leben, wie wir es uns selbst vorstellen? Ein Mensch, der begreift, dass es nicht um das Äußerliche geht, um ein gutes Leben zu führen, sondern um das Herz. Diese Person weiß, dass das, was Gott will, sein Herz ist und nicht das äußerliche Leben. Gott will nicht die Dienste, die Opfer, die wir bereit sind zu geben. Wir meinen so oft, etwas für Gott zu tun und das mag auch so sein. Aber was Gott will, ist dein zerbrochenes und dein zerschlagenen Geist. Er will, dass du zu ihm kommst und sagst, dass die Arbeit dich gerade überfordert. Er will, dass du zu ihm kommst und sagst, dass du keine Freude momentan für ihn verspürst. Er will, dass du zu ihm kommst und sagst, dass du es zwischenmenschlich schwer findest, mit jemandem klarzukommen. Er will, dass du zu ihm kommst und sagst, dass du keinen Bock hast zu beten. Er will, dass du zu ihm kommst und sagst, dass du verletzt wurdest durch das, was jemand anders zu dir gesagt hat. Er will, dass du zu ihm kommst und sagst, dass du dich nicht wertgeschätzt fühlst, weil sich Menschen für deine Arbeit sich gar nicht bedanken. Er will, dass du zu ihm kommst und sagst, dass du dich einsam fühlst, auch wenn du mit anderen Leuten Sachen unternimmst. Er will, dass du zu ihm kommst und sagst, dass du enttäuscht bist, dass Sachen nicht so gehen, wie du es dir gerade gedacht hast. Er will, dass du zu ihm kommst und ihm alles sagst, ein tiefes Gespräch über deinem Herzen vor ihm führst. Das ist, was Gebet ist. Der Westminster Größter Katechismus beschreibt im ersten Teil seine Antwort zu der Frage, was ist Gebet, als das Darbringen unserer Anliegen vor Gott. Mir gefällt es, wie der New City Katechismus die Frage, was ist Gebet, antwortet, das Ausschütten unseres Herzens vor Gott. Und das ist ein Werkzeug, das uns davor bewahrt zu sündigen. Weil wenn wir damit beschäftigt sind, Gottes Angesicht zu suchen und ihm unser Herz auszuschütten mit allem, was uns beschäftigt. Die Zerbrochenheit und die Zerschlagenheit, die Sünde und die Scham, die Lasten und die Lüste, die Gedanken und die Grübeleien, die Frustrationen und die Verletzungen. Dann sind wir nicht mehr damit beschäftigt, in falschen Plätzen für Ruhe zu suchen, nachdem unsere Seele bei ihm zur Ruhe gekommen ist. Weil indem wir unser Herz vor Gott ausschütten, bringen wir zum Ausdruck, dass wir bei ihm die Ruhe suchen, nachdem unsere Herzen sich auch sehnen, weil niemand anders kann sonst diese Ruhe stillen. Lasst uns daher unsere Herzen vor Gott bringen, unsere Sünden bekennen und Wiederherstellung bitten und mit ihm unser ungeteiltes Herz geben und leben. Amen.